Politik-Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Eine Zeit lang konnte man glauben, der Liberalismus habe sich als politische Kraft selbst überflüssig gemacht, weil die gesamte Gesellschaft scheinbar liberal geworden war. Jetzt sehen wir überall, das Liberale hat es schwer. Global gesehen übernimmt eher das Autoritäre. Erleben Sie das auch so?
Ja. Wenn man sich in der Welt umschaut, dann sieht man einen amerikanischen Präsidenten, der den Freihandel bekämpft, der Richter beleidigt und der die transatlantische Partnerschaft abwickeln will. Und gleichzeitig haben wir einen Krieg mitten in Europa, der dazu geführt hat, dass 1,3 Millionen Vertriebene nach Deutschland gekommen sind. Wir haben eine rechtsextreme Partei mit starken Umfragewerten in Deutschland. Das Gleiche passiert in vielen anderen Ländern und so könnte man immer weitergehen. Und deswegen ist leider eher ein autoritärer Zeitgeist am Werk und dagegen müssen Liberale aufstehen. Und deswegen ist es eigentlich völlig egal, ob es mal eine Phase gab, in der der Liberalismus erfolgreicher war. Jetzt wird er auf jeden Fall gebraucht.
Darüber wollen wir gleich noch weiter sprechen, aber zunächst begrüße ich zu einer neuen Folge vom Politik-Nerds Podcast. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und ich bin einer von vier Redakteuren beim Rundblick, dem Politikjournal für Niedersachsen. Und bei mir ist heute Konstantin Kuhle. Herzlich willkommen.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Herr Kuhle, wenige Tage sind Sie jetzt noch Vorsitzender der FDP Niedersachsen. Anfang Oktober haben Sie mit einem Schreiben an Ihre Mitglieder bekannt gegeben, dass Sie nun Anfang März nicht erneut für den Parteivorsitz hier in Niedersachsen kandidieren werden. Ist Ihnen diese Entscheidung schwer gefallen?
Ja, das ist mir schwer gefallen und das ist auch in einer nicht leichten Zeit gewesen, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, denn die FDP ist ja 2025 bei der vorgezogenen Bundestagswahl aus dem Bundestag ausgeschieden. Damit endete auch mein Mandat im Deutschen Bundestag. Ich war also nach 7,5 Jahren kein Abgeordneter mehr und das führt dann dazu, dass man sich persönlich fragen muss, ist ja klar, wie geht es bei mir persönlich beruflich weiter? Da habe ich dann im Sommer 2025 viel drüber nachgedacht, war parallel viel in der Partei unterwegs. Und habe die Frage für mich so beantwortet, dass ich mich weiter in der FDP und für die FDP engagieren will, dass ich aber in den nächsten Jahren, also in der Phase, die man selber persönlich, beruflich und privat überblicken kann, dass ich mich da eher auf meinen erlernten Beruf konzentrieren will und als Rechtsanwalt arbeiten will. Und wenn man dann sieht, dass ja eine Landtagswahl in Niedersachsen ins Haus steht, also so lange ist das gar nicht mehr, bis sozusagen Herbst 2027, dann muss das vernünftig vorbereitet werden und das habe ich für mich so beantwortet, dass ich das Paket aus Landesvorsitz, einer möglichen Spitzenkandidatur für die Landtagswahl und einem Einstieg in den Job, dass ich das so zeitlich einfach nicht hinkriege und bin dann zu dem Ergebnis gekommen, dass ich mich wieder kandidieren möchte. Diese Entscheidung ist keine Entscheidung gegen die FDP, ist auch keine Entscheidung gegen die Politik, ist eher eine Entscheidung für den Job, für den Beruf und damit fühle ich mich aus der heutigen Sicht sehr wohl, freue mich auf den Parteitag, freue mich, die ganzen Kolleginnen und Kollegen wieder zu sehen. Aber wenn man so eine Entscheidung dann trifft und kommuniziert, ist es schon hart.
Über die politische Dimension wollen wir gleich noch weiter reden, aber erzählen Sie doch noch mal kurz, was Sie jetzt beruflich machen werden.
Also es ist so, dass die Bundestagswahl stattgefunden hat Ende Februar, fast genau vor einem Jahr. Und dann ist es erstmal so, dass der Bundestag noch einen Monat weiter arbeitet. Er kann sich zwar früher konstituieren, so steht es im Grundgesetz, aber er arbeitet einen Monat in der Regel weiter, weil es noch Angelegenheiten zu erledigen gibt und weil ja die neue Bundesregierung sich auch erstmal finden muss. Und in diesem Monat war unheimlich viel zu tun. Man musste, das ist das Schlimme, sich von seinen Mitarbeitern verabschieden, musste sich darum kümmern, dass die einen neuen Job finden, Büro ausräumen und so weiter. Und parallel wurde das Grundgesetz noch geändert und es wurden massive Verschuldungsspielräume geschaffen für den Bund und übrigens auch für die Länder, die jetzt in Niedersachsen ganz aktiv auch genutzt werden von der Landesregierung. Und insofern war ich dann politisch und beruflich noch sehr stark eingespannt, den März über. Und um das sozusagen abzuwickeln und weiterzumachen, braucht man dann einfach auch noch ein paar Wochen und Monate. Also das zog sich bestimmt in den April, Mai hinein. Dann macht man Urlaub, beschäftigt sich so ein bisschen mit der Abwicklung auch des Wahlkreisbüros und so weiter. Und so geht es dann seinen Gang. Und dann habe ich im Sommer 2025 viel Zeit damit verbracht, über das Berufliche nachzudenken und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich gerne als Anwalt arbeiten möchte und dabei auch die Themen und die Bereiche bespielen möchte, die mir schon in der Politik wichtig waren. Das ist das Thema Sicherheit und Da gibt es momentan eine Entwicklung, die ich persönlich sehr spannend finde, auch sehr wichtig finde. Das ist die Entwicklung, dass Deutschland sich wehrhafter aufstellt als in der Vergangenheit. Der Staat gibt mehr Geld aus für die Bundeswehr. Ich finde das gut, ich finde das richtig. Und daran anschließen sich zahlreiche Entwicklungen im Bereich des Vergaberechts, im Bereich des Außenwirtschaftsrechts. Und das wird der Bereich sein, in dem ich tätig sein werde, also in einer Kanzlei, die vor allen Dingen im Vergaberecht und im Außenwirtschaftsrecht tätig sein wird und die darüber hinaus ein Faible für eine Weltregion hat, für die ich auch ein Faible habe, nämlich für Lateinamerika. Und das ist eine Mischung, die mir gut gefällt und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dort einzusteigen.
Lateinamerika ist ein gutes Stichwort, da waren Sie ja gerade eine ganze Zeit lang. Also Sie haben jetzt gut ein Jahr Zeit gehabt, um sich zu überlegen, wo es hingehen soll und vielleicht auch mal ein bisschen den Kopf frei zu kriegen. Sie waren jetzt mehrere Monate in Südamerika unterwegs. Was haben Sie denn da gemacht und was für Eindrücke nehmen Sie mit zurück hier in Ihre niedersächsische Heimat?
Also man muss dazu sagen, dass ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang eine ganz starke Verbindung zu dieser Weltregion habe. Ich bin schon als kleines Kind mal in Paraguay gewesen, weil meine Großeltern damals dort in der Entwicklungszusammenarbeit tätig waren. Ich war mit 16 ein Jahr als Austauschschüler in Ecuador und habe die Sprache gelernt, also die spanische Sprache und das auch immer weiter geübt und mich da sozusagen nie ganz von verabschiedet. Und als sich jetzt eine berufliche Übergangsphase ergeben hat, habe ich für mich entschieden, ich würde gerne mal ein paar Monate dahin und bin dann zusammen mit meinem Mann 3 Monate durch Lateinamerika gereist. Und ich habe in der Zeit Urlaub gemacht in erster Linie, aber auch ein bisschen gearbeitet für die Friedrich-Naumann-Stiftung. Das ist die Stiftung, die der FDP nahesteht. Habe Seminare gegeben zum Thema hybride Kriegsführung, zum Thema wehrhafte Demokratie in Uruguay, in Argentinien. War sehr spannend und man lernt, wenn man längere Zeit außerhalb von Europa ist, bestimmte Dinge schätzen. Das ist die Funktionsfähigkeit von Institutionen in Niedersachsen, in Deutschland, in Europa. Vieles funktioniert bei uns nicht, aber es steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt als in anderen Weltregionen. Und man lernt auch zu schätzen, dass man, und davon bin ich auch überzeugt, im Grunde in Deutschland zu jeder Tages- und Nachtzeit an jedem Ort sich frei auf der Straße bewegen kann, ohne sich darüber Gedanken zu machen, ob man nicht doch lieber ein Uber nach Hause nimmt, weil man Sorge haben muss um die persönliche Sicherheit. Und so geht das weiter. Auch sozusagen die Vorteile der europäischen Integration, der Europäischen Union, das wird einem nochmal sozusagen bewusster, wenn man in anderen Weltregionen unterwegs sind. Aber ich würde sagen, die Funktionsweise, das Funktionieren von Institutionen und Sicherheit, das sind so persönliche Sicherheit, das sind Vorteile in Europa, die gibt es in anderen Weltregionen nicht. Und das sollten wir nicht vergessen.
Aber das klingt jetzt sehr negativ für Südamerika. Was haben Sie denn Positives erlebt?
Nein, das klingt gar nicht für, also mir ist nichts passiert, ja. Aber Menschen machen sich eben darüber Gedanken und man muss sich in einer anderen Weise mit der persönlichen individuellen Sicherheit beschäftigen, wenn man da unterwegs ist. Mir ist nichts passiert, aber das ist einfach sozusagen dort Teil des Lebens. Ich mag es einfach sehr, Zeit in Südamerika zu verbringen, weil ich gerne Spanisch spreche, weil ich mich mit den Menschen gut verstehe. Und weil mitunter persönliche Beziehungen und auch ein gewisses soziales Miteinander auf eine andere Art und Weise gelebt wird, als das manchmal bei uns der Fall ist. Ja, also jetzt sind sozusagen Norddeutsche stehen in dem Ruf, auch ein bisschen zurückhaltend und kalt zu sein. Das will ich damit gar nicht sagen. Es wäre auch viel zu sehr pauschalisiert. Aber eine gewisse menschliche Wärme, die erlebt man schon, wenn man in Südamerika unterwegs ist und das hat mir immer gut gefallen.
Kommen wir nochmal auf Ihr politisches Leben hier in Niedersachsen, in Deutschland zurück. Und Ihr ganzes Leben war ja eigentlich von der Politik geprägt, wenn ich das so sagen darf. Sie waren schon von 2014 bis 2018 Bundesvorsitzender der Julis. 2017 sind Sie in den Bundestag eingezogen, waren innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, waren dann Vize-Fraktionschef. Hier in Niedersachsen waren Sie Generalsekretär, dann seit 2023 Vorsitzender der FDP in Niedersachsen. Bleiben Sie denn der Politik auch in Zukunft noch in irgendeiner Form erhalten oder ziehen Sie jetzt einen Schlussstrich?
Ja, ich bleibe der Politik erhalten. Ich bin eingetreten in die FDP an meinem 16. Geburtstag. Man kann FDP-Mitglied werden mit 16 und ich hatte den Antrag schon ausgefüllt und bereit liegen und bin dann sozusagen an meinem 16. Geburtstag automatisch Mitglied geworden. Vorher war ich schon 3 Jahre bei den Jungen Liberalen aktiv. Das heißt, mein politisches Engagement erstreckt sich jetzt auf über 20 Jahre. Und die weit überwiegende Zeit von diesen 20 Jahren habe ich das Ganze ehrenamtlich gemacht. Also parallel zum Berufseinstieg, parallel zum Studium, parallel zum Zivi. Da war immer Politik nebenbei ein Thema. Und die 7,5 Jahre als Abgeordneter im Hauptamt, die waren und die sind bis heute ein großes Privileg und eine große Ehre. Aber die definieren nicht meine Eigenschaft als politischer Mensch. Die bleibt erhalten. Und die definieren auch nicht meine Eigenschaft als Liberaler. Das bleibe ich auch. Und deswegen bleibe ich natürlich auch dabei, ja, bei der einzigen liberalen Partei in Deutschland. Das ist für mich die FDP. Und meine Heimat ist die FDP Niedersachsen. Und da werde ich mich weiter engagieren. Jetzt aktuell bei mir in der Region in Südniedersachsen als Kreisvorsitzender in Göttingen. Das mache ich in der Doppelspitze jetzt mit einer tollen Kollegin. Und im Bundesvorstand bin ich auch, habe mich die Niedersachsen entsandt. Da freue ich mich drüber. Da arbeite ich gerade am neuen Grundsatzprogramm der FDP mit. Also es gibt genug zu tun. Aber eben im Ehrenamt und nicht in einer Rolle in den nächsten Jahren, die sozusagen aufs Hauptamt ausgerichtet ist.
Also Sie haben ja Ihren Entschluss damals in dem Schreiben, jetzt heute auch in dem Gespräch schon damit begründet, dass Sie 2027 nicht Spitzenkandidat der FDP für die Landtagswahl sein möchten, dass Sie das neben Ihrem Beruf nicht leisten können. Das wird dann ja wohl der nächste Vorsitzende aller Wahrscheinlichkeit nach Gero Hocker sein, das unterstellen wir jetzt mal so. Aber zunächst ist da ja noch die Kommunalwahl hier in Niedersachsen und auch in Ihrem Schreiben, in Ihrem Abschiedsschreiben, damals haben Sie gesagt, Sie konzentrieren sich jetzt voll darauf, die vorzubereiten, da alles in die Wege zu leiten, dass die FDP bei der Kommunalwahl in diesem Herbst gut auftritt, gut abschneiden kann. Wie ist denn die FDP da gerade aufgestellt und welche Strategie verfolgen Sie da vielleicht?
Also zunächst muss man klarstellen, dass der Landesvorsitz und die Spitzenkandidatur zur Landtagswahl nicht in einer Hand liegen müssen. Das ist nicht zwingend so, also rechtlich ist es schon mal gar nicht so, aber auch politisch kann man das durchaus unterschiedlich organisieren. Da gibt es auch Beispiele, die nicht funktioniert haben, es gibt Beispiele, die haben funktioniert, also das kann man so organisieren oder nicht. Nur ich für mich habe die Frage so beantwortet, dass ich beides in den nächsten Jahren nicht leisten kann. Ich wünsche dem neuen Landesvorsitzenden alles Gute, viel Erfolg und eine glückliche Hand. Und auch wenn es Gero Hocker wird, auch wenn wir mal gegeneinander kandidiert haben um das Amt, würde ich, wenn er Vorsitzender wird, alles Gute wünschen und ihn nach Kräften unterstützen. Mit Blick auf die kommunale Ebene muss man wissen, finde ich, dass die FDP in Niedersachsen eigentlich in einer sehr schönen Ausgangslage ist. Wir sind unterhalb der Landesebene in jedem Kreistag und in jeder kreisfreien Stadt mit einer Fraktion vertreten. Das heißt, da können Sie sozusagen von Grafschaft Bentheim bis Lüneburg, von Aurich bis Göttingen, können Sie irgendwie auf die Internetseite der Landkreise gucken und da ist eine FDP-Fraktion. Also wo man guckt, sind Liberale. Das heißt, auch wenn die FDP momentan im Landtag und im Bundestag nicht vertreten ist, ist sie in der politischen Landschaft Niedersachsens ein relevanter Faktor. Sonst wäre sie nicht in jeder Gemeinde unterhalb der Landesebene beziehungsweise in jedem Kreis unterhalb der Landesebene mit einer Fraktion vertreten. Und das liegt daran, dass wir bei der letzten Kommunalwahl 6% geholt haben. 6, noch was waren das. Ja. Gut, das war in einer Zeit, in der die Bundestagswahl in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit der Kommunalwahl stattgefunden hat, 2021. Trotzdem ist es uns damals gelungen, eine Struktur zu schaffen, die bis heute trägt. Und mich motiviert das unheimlich, dass in dieser Struktur ganz viele erfolgreiche Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker auch 2026 sagen, wir treten wieder an. Dass neue Leute sagen, sie treten an und dass sich in der FDP in Niedersachsen auch allmählich der Gedanke durchsetzt, im Zweifelsfall muss man für die Wahlen zu Hauptverwaltungsbeamten auch eigene Kandidaten aufstellen. Wir wissen Stand heute, dass wir FDP-Kandidaten haben werden für die OB-Wahl in Lüneburg, in Oldenburg, für die Wahl des Regionspräsidenten in Hannover haben wir gerade jemanden aufgestellt, Robert Reinhard Klein. Also eine super Ausgangslage, in der Leute sagen, ich habe Bock, das zu machen und mich mit denen auszutauschen. Das hat mir in den letzten Monaten sehr viel Motivation gegeben und mir gezeigt, das funktioniert. Also die Ausgangslage macht eine Motivation. Die Leute, die sich aufstellen lassen, macht mir sozusagen Hoffnung und Optimismus. Und die Strategie besteht darin, wirklich konsequent auf die Kandidatinnen und Kandidaten vor Ort zu setzen. Es gibt bei so Kommunalwahlen, wenn man durchs Land fährt, fällt einem manchmal auf, dass so landesweite Sprüche plakatiert werden. Also dass so Landesverbände, egal welcher Partei, versuchen, sich sozusagen auf die Kommunalwahl draufzusetzen und aus Hannover da so ein bisschen mitzuschwimmen. Ja, es soll sogar Parteien geben, die bei der Kommunalwahl Spitzenkandidaten zur Landtagswahl plakatiert haben. Ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube, bei der Kommunalwahl bringt es vor allen Dingen etwas, bekannte Kandidatinnen und Kandidaten vor Ort zu plakatieren. Darauf werden wir sehr stark setzen. Also der Landesverband der FDP in Niedersachsen wendet Ressourcen auf, damit unsere Leute vor Ort sich zeigen können. Das ist auch deren Wunsch und das wird nach meiner Wahrnehmung auch erfolgreich sein. Und wenn die Kommunalwahl gut läuft, ist das die beste Vorbereitung für die Landtagswahl 27.
Auch ohne, dass der Spitzenkandidat schon plakatiert wurde, kann die FDP damit ja zeigen, wir sind noch da. Und ich meine, Spitzenkandidaten oder Kandidaten für den Posten des Hauptverwaltungsbeamten, die sind dann ja in jeder Talkrunde mit dabei.
Die sind in jeder Talkrunde mit dabei. Und auch wenn sie nicht Hauptverwaltungsbeamter werden, sammeln sie mit ihrer Kandidatur Stimmen für die eigene Kreistags-, Stadtrats-, Gemeinderatskandidatur. Ich bin ein Riesenfan unseres Kommunalwahlrechts in Niedersachsen. Weil unser Kommunalwahlsystem, was wir bei uns haben, was ja auch irgendwie etabliert und anerkannt ist, die Leute zum Arbeiten und die Leute zum Ehrgeiz antreibt. Es gibt Leute, die entscheiden sich für die Kommunalwahl zu kandidieren, weil sie bequatscht worden sind von jemandem wie mir oder von irgendwem anders, irgendwelche Parteifunktionäre. Und dann merken die 2-3 Wochen vor der Kommunalwahl, Moment mal, ich habe ja wirklich eine Chance, da reinzukommen. Und fangen dann an, im Freundeskreis, im Familienkreis Stimmen zu sammeln und kommen am Ende rein. Und das, finde ich, ist der Zauber der Kommunalwahl. Den gibt es bei der Bundestagswahl nicht, den gibt es bei der Landtagswahl nicht, den gibt es bei der Europawahl schon gar nicht. Da ist eine Bundesliste, ja. Das gibt es so nur bei der Kommunalwahl. Also ich finde, die Kommunalwahl ist die aufregendste, die spannendste und auch interessanteste Wahl, weil man nicht weiß, was am Abend passiert. Da kann wirklich derjenige von ganz hinten auf der Liste nach vorne gewählt werden. Und da gibt es auch so manche Überraschungen, für die FDP gut ist, Bürgermeister, Ämter, die wir gewinnen können, wer weiß, vielleicht auch Landratspositionen, die wir gewinnen können und darauf freue ich mich.
Abseits die Frage, wäre das nicht ein spannenderes Verfahren, wenn man sagt, man macht das bei einer Bundestagswahl, bei einer Landtagswahl auch, dass die Liste durcheinander gebracht werden kann?
Total, bin ich ein Riesenfan von. Ich bin ja einer der Urheber des aktuellen Bundestagswahlrechts. Wir haben es ja geschafft, dass der Bundestag zum ersten Mal durch eigenes Handeln um 100 Sitze kleiner geworden ist, also die Politik hat es geschafft, sich selber zu reformieren. Wir haben über 120 Millionen Euro eingespart. Ja, welcher Politiker kann das schon sagen als Bilanz? Also da bin ich auch stolz drauf. Wir haben trotzdem, als wir diese Reform erdacht haben, auch mal darüber diskutiert, kann man nicht auch Elemente, wie es sie in der kommunalen Ebene gibt oder in anderen Bundesländern, Bayern ist es so, kann man das nicht auch auf Bundesebene verwenden? Und ich würde sagen, klar, offene Listen bei der Bundestagswahl oder offene Listen bei der Landtagswahl, das würde den Wahlabend noch ein bisschen spannender machen und dem Wähler auch mehr Macht geben, zu beeinflussen, welche Kandidatinnen und Kandidaten am Ende in den Landtag oder in den Bundestag kommen. Sollte man mal drüber nachdenken.
Umstritten war diese Wahlrechtsreform ja aber auch deshalb, weil Direktkandidaten nicht mehr zwingend immer alle dann auch im Parlament vertreten sind. Das kann für die FDP egal sein, aber für andere Parteien ist das ja auch ein Einschnitt gewesen.
Das kann ich sehr gut verstehen. Ich kann die Kritik gut nachvollziehen. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass wenn man weiter ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht haben will, mit Erststimme und Zweitstimme, und das wollen eigentlich alle Parteien, und man weiter Wahlen in Deutschland so organisieren will, dass die Wahl in den Landesverbänden vorbereitet wird. Es also nicht eine Bundesliste gibt, sondern dass die FDP Niedersachsen und die CDU Baden-Württemberg und die SPD Sachsen, dass die sozusagen den Hut aufhaben, dann kann man drei Dinge nicht gleichzeitig erreichen. Also man kann nicht sagen, wir wissen vorher, wie groß der Bundestag ist. Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, wo man bis zu dieser Wahl nicht wusste, wie groß das Parlament ist. Man hat einfach gewählt und am Ende geguckt, wie groß ist er. Jetzt haben wir das erste Mal, wir wissen, 630 Abgeordnete. Dann das zweite ist, jeder Wahlkreis hat sicher einen Abgeordneten. Das haben wir jetzt nicht mehr. Das ist sozusagen die zweite Sache. Und das dritte ist, jede Partei hat so viele Sitzen, wie sie Stimmen bekommt. Ist auch eigentlich ein ziemlich wichtiger Wert in der Demokratie. Aber diese drei Sachen, die kann man nicht gleichzeitig haben, wenn man ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht über Länder organisiert. Also irgendeinen Kompromiss muss man machen. Mit Überhangmandaten haben wir es probiert, da ist der Bundestag immer größer geworden und es hieß immer, wir machen den Bundestag kleiner. Und dann kam unsere Koalition und die hat es mutig hinbekommen, jetzt endlich mal nicht nur zu reden, sondern den Bundestag tatsächlich zu verkleinern. Und das soll jetzt auch wieder nicht richtig sein. Also ich bin da ziemlich froh, dass wir das hinbekommen haben. Und ich glaube, die Auswirkungen auf Niedersachsen sind gleich null. Ich glaube, wir haben keinen, der sozusagen davon betroffen ist. Also ich glaube, wir haben keinen. Das liegt daran, dass die SPD in Niedersachsen im Vergleich zu anderen Bundesländern ein bisschen stärker ist und deswegen das Erst- und das Zweitstimmenergebnis der SPD und der CDU in Niedersachsen relativ nah beieinander sind. Und dann gibt es keine Überhangsituationen und dann kommt man auch rein, wenn man sozusagen kein gutes Erststimmergebnis hat. Und nur vielleicht ein letzter Gedanke dazu noch, das Parteiensystem verändert sich. Wir haben heute andere Wahlergebnisse bei den großen Parteien, als wir das vor 30, vor 40 Jahren hatten. Und man kann nicht, weil die SPD und die CDU heute schon bei 30% sagen, wir haben einen fulminanten Wahlsieg eingefahren, kann man nicht das Parlament immer größer machen, damit die dann genauso viele Abgeordnete haben, wie sie hatten, als sie 50% hatten. Irgendeine Veränderung muss man da hinkriegen. Und jetzt haben wir eine Reform, bei der auch die CDU Sitze abgeben muss. Aber ich bin nach wie vor ein großer Fan davon. Und ich glaube auch, dass mehr Elemente dieser Reform erhalten bleiben, als wir das heute noch glauben.
Damit sind wir jetzt schon bei dem Rückblick auf die vergangene Bundestagslegislatur, auf die Zeit der Ampelkoalition. Da möchte ich noch kurz drüber sprechen mit Ihnen. Am 23. Februar 2025 wurde der 21. Deutsche Bundestag gewählt und die FDP erhielt aber nur 4,3% der Stimmen. Und schon davor, am 9. Oktober 2022, verfehlte die FDP hier in Niedersachsen mit 4,7% knapp den Wiedereinzug ins Landesparlament. Erstmal beide Ereignisse zusammengenommen. Wie tief sind denn die Wunden nach diesen beiden Niederlagen?
Sehr tief, weil ja als FDP-Politiker der aktuellen Generation, in der man sozusagen im Amt ist, ob man Landesvorsitzender ist oder ob man im Vorstand sitzt oder Kandidat ist, hat man ja eine Verantwortung dafür, dass eine politische Grundrichtung präsent ist. Also es gibt irgendwie in Deutschland und in anderen Ländern um uns herum gibt es irgendwie so linkere Parteien und es gibt so rechtere Parteien. Dann gibt es noch welche, die sind ganz weit links und es gibt welche, die sind ganz, ganz weit rechts. Dann gibt es noch irgendwie so, neuerdings gibt es noch so Grüne, ja. So, und dann gibt es in der Mitte Liberale. Und das war über viele Jahre und Jahrzehnte immer so. Und man hat die Verantwortung als aktuelle FDP-Generation, dass das auch so bleibt. Und wenn man dann am Wahlabend dieses Tortendiagramm sieht und da sind keine gelben Sitze, dann bedeutet das im Klartext, dass in den nächsten 4 oder 5 Jahren im Parlament keine liberalen Inhalte formuliert werden können. Das heißt nicht, dass der Liberalismus weg ist, das heißt nicht, dass die liberale Partei weg ist, aber es heißt, dass man diese Bühne nicht mehr hat. Und es heißt auch, dass Menschen, die darüber entscheiden müssen, interviewe ich den, gebe ich dem Sendezeit, lade ich den ein Kriterium anwenden, was man ihnen nicht übernehmen kann. Das Kriterium ist die Partei im Parlament vertreten oder nicht? Und dann fällt man hinten runter. Und das tut richtig weh, dass man dieser Verantwortung nicht gerecht geworden ist, die parlamentarische Existenz einer Geisteshaltung zu sichern. Und deswegen sind die Wunden da sehr tief. Und da braucht man, um sich davon zu erholen. Man kann sich davon erholen, weil man sieht, dass die FDP in der Vergangenheit öfter wiedergekommen ist. Und dass wir gerade in einer sehr liberalen Zeit leben, in der die FDP und andere liberale Parteien gebraucht werden, das gibt einem Hoffnung.
Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP ist ja gestartet mit dem Begriff der Fortschrittskoalition. Das war ja seit längerem mal wieder eine Koalition, die wirklich gesagt hat, wir haben hier ein gemeinsames Ziel, das wir jetzt Fortschritt nennen. Was ja, wo ich sagen würde, das kann man am allermeisten ja noch bei der FDP historisch verorten, dass man sich den Fortschritt ans Revers heften möchte. Also hehrer Anspruch, mit dem man gestartet ist. War das schon das Problem, weil man das nicht einlösen konnte?
Der letzte Sargnagel für die Koalition war ja die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Haushaltslage und zu der Verabredung, bestimmte Kreditermächtigungen aus der Vergangenheit für die Zukunft zu nutzen. Ich würde also sagen, dass bestimmte Grundbedingungen und Grundfragen in der Koalition, vor allen Dingen mit Blick auf das Geld, von vornherein nicht richtig geklärt waren. Das muss man sich klar machen. Trotzdem würde ich sagen, dass man mit einer großen gemeinsamen Energie in diese Koalition gestartet ist. Ich war ja in den Koalitionsverhandlungen auch selber dabei, viele Kolleginnen und Kollegen auch. Und diese Energie, nach 16 Jahren mal eine andere Partei im Kanzleramt zu sehen, ein Wandel in der Demokratie gehört ja auch dazu, der führt dazu, dass es einen Wettbewerb der Ideen gibt. Das hat uns da schon sehr angespornt und motiviert. Und man ist mit einer großen Energie, mit Blick auf gesellschaftlichen Fortschritt, mit Blick auf die Stimmung im Land, in diese Koalition gestartet. Das Problem ist, dass diese Energie, die wir gemeinsam am Anfang hatten und gespürt haben, im Grunde komplett dafür draufgegangen ist, verbrannt wurde, um die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges zu bewältigen. Und nachdem man alle Beteiligten, der Kanzler, Habeck, Lindner, die dazugehörigen Parteien, ihre gesamte politische Energie verbrannt hatten, um die Auswirkungen dieses Krieges zu bewältigen, war dann keine politische Energie mehr übrig, um wieder zurückzukommen zum Zauber des Anfangs. Sondern dann waren schon 2,5 Jahre ins Land gegangen, mit vielen Wunden, Landtagswahlen, die man verloren hatte, schlechten Umfragewerten, Entscheidungen, die man vielleicht falsch getroffen hatte und die man revidieren musste. Aber das passiert halt sozusagen in so einer Krisensituation. Und dann hat man mehr gegeneinander gearbeitet als miteinander. Und dann kam die Koalition relativ schnell zum Erliegen, weil sie sich nicht auf wirtschaftliche Reformen verständigen konnte. Und das war für die FDP insbesondere ein Problem, weil die FDP eine wirtschaftliche Kompetenz hat oder eine Kompetenzvermutung, die über das hinausgeht, was man SPD und Grünen zutraut, zumindest unsere Wählerinnen und Wähler. Und wenn man dann über Jahre hinweg keinerlei wirtschaftliches Wachstum hat, dann schadet das der Glaubwürdigkeit der Koalition insgesamt und insbesondere der Glaubwürdigkeit der FDP. Und daran ist es am Ende gescheitert. Und wir sehen ja jetzt, dass wir eigentlich immer noch kein wirtschaftliches Wachstum haben. Also es ist ganz schön schwer, das wieder hinzukriegen, das zu fixen in Deutschland, übrigens auch in Niedersachsen. Und das zeigt, wie schwer das ist. Aber das zeigt auch, dass es der Politik bislang nicht gelungen ist, dieses Problem zu lösen.
War dann die Entscheidung der FDP zu sagen, wir wollen eine Koalition, die diesen Neuaufbruch und diesen Zauber verkörpert, eben auch, weil dann nicht mehr die CDU den Kanzler, die Kanzlerin stellt, aber dann zu Lasten einer Wirtschaftskompetenzorientierung, die man ja vielleicht in einer Koalition mit der CDU, in einer Jamaika-Koalition eher hätte haben können. War das nicht ein Fehler? Also hätte man da nicht sagen müssen, wirtschaftlicher Aufschwung ist für uns ein übergeordnetes Ziel, höher als gesellschaftspolitischer Neuanfang?
Also kurz gesagt, nein, denn die CDU war ja gar nicht verhandlungsfähig. Wir haben ja versucht, über eine Jamaika-Koalition zu verhandeln. Dann muss man bei der CDU anrufen und fragen, kommt ihr zu der Verhandlung? Und die CDU hat gesagt, wir wissen ja gar nicht, wen wir schicken sollen. Laschet, Söder, boah, wir müssen uns erstmal erholen von dem Wahlabend. Und dann hat Stoiber auch Geburtstag, dann fliegen wir nach München. Also die CDU war froh, dass sie in einem Selbstfindungsprozess nach 16 Jahren Merkel, die jetzt ja nicht ganz unschuldig daran ist, dass wir in Deutschland gerade über viele Jahre hinweg eine Energiekrise hatten. Und auch die wirtschaftliche Situation ist, wie sie ist. Und die war ja in der CDU, dass sie sich davon erstmal erholen konnte. Und deswegen gab es sozusagen 2021 keine Alternative zu einer Koalition der Wahlgewinner. Also sozusagen SPD hatte an Stimmen gewonnen, beziehungsweise die SPD war vor der CDU gelandet, so muss man es sehen. Und FDP und Grüne hatten sozusagen an Stimmen gewonnen. Und es war dann eine Koalition derjenigen, die einen Wählerauftrag hatten. So, der Fehler war, den Koalitionsvertrag nicht nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine neu zu verhandeln. Und der zweite Fehler war, ihn nicht nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts neu zu verhandeln. Und zu sagen, wir können uns jetzt im Grunde 80% der Sachen nicht mehr leisten, die hier drin stehen, und müssen ganz neu anfangen. Man muss sich das mal klar machen, wenn man den Koalitionsvertrag nimmt von 2021 und man blättert die warmen, da gibt es immer so warme Worte am Anfang, ne? Da steht aber nichts drin, das ist nur so ein bisschen Prosa. Und dann blättert man einmal um. Dann kommt als allererstes 10 Seiten darüber, was Gas für eine tolle Übergangstechnologie ist. Weil darauf konnte man sich einigen. Ne? Die FDP sagt, naja gut, Gas, das ist in Ordnung. Ja, wir würden auch einen Energiemix machen, aber passt schon. Die SPD findet Gas sowieso super, weil es aus Russland kam. Und die Grünen finden Gas auf jeden Fall besser als Kohle. Und dann hat man gesagt, also wir wollen Klimaschutz, wir wollen irgendwie Energiewende, aber wir wollen auch wirtschaftlich wieder niedrigere Energiepreise. Also sind die ersten 10, 15 Seiten des Koalitionsvertrages eine wirklich Hymne an das Gas. Diesen Koalitionsvertrag hätte man nach einem halben Jahr, also weniger als ein halbes Jahr, 3 Monate, ja, wir nehmen auf am Tag, an dem sich die Vollinvasion Russlands gegen die Ukraine zum 4. Mal jährt, rituell verbrennen müssen. Man hätte diesen Koalitionsvertrag rituell verbrennen müssen, 3 Monate, nachdem man ihn geschlossen hat. Weil man zu diesem Zeitpunkt hätte wissen müssen, dass diese Gasobsession, die man da reingeschrieben hat, nicht trägt. Darauf hatte man verständlicherweise keine Lust, dafür hatte man keine Energie, weil man nach dem Wahlkampf und den Koalitionsverhandlungen ans Regieren kommen wollte. Aber das ist ein Geburtsfehler der Ampel, der die gesamte Koalition im Grunde begleitet hat. Das ist aber sozusagen, so ist halt Regieren. Also man geht in die Regierung, möchte gerne irgendwas verändern, dann kommt Corona. Man geht in die Regierung und möchte irgendwas verändern, dann kommt ein syrischer Bürgerkrieg und 1 Million syrische Flüchtlinge. Man geht in die Regierung möchte irgendwas ändern, dann gibt es eine Bankenkrise und eine Eurokrise. Also so ist das immer. Man muss sich aber in der Lage sein, anzupassen. Und da gab es auf allen Seiten einen Dogmatismus und ein Festhalten an diesem Papier, der uns nicht gut getan hat. Das war der Fehler. Nicht, dass man es ursprünglich gemacht hat. Und wenn ich das noch sagen darf, es geht ums Land, nicht um die FDP. Aber 2013 ist die FDP ja aus dem Bundestag geflogen, nachdem sie eine schwarz-gelbe Koalition eingegangen ist. Also so ein bisschen liegt es, glaube ich, auch an der eigenen Sichtweise aufs Regieren, ob man sozusagen in eine erfolgreiche Koalition eintritt oder nicht.
Die Koalitionsfähigkeit der FDP soll gleich nochmal Thema sein. Ich möchte noch kurz bei der Ampelzeit bleiben. Wenn ich oberflächlich auf diese Jahre schaue und nach der fortschrittlichen Politik dann Ausschau halte, eben unter den Bedingungen, dass dann nach dem Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine die Schwerpunkte andere waren, Geld anders weniger verfügbar war und politische Energie anders verfügbar war. Aber dann bleiben für mich eigentlich nur zwei große Dinge, die wahrscheinlich auch gar nicht so viel Geld gekostet haben, nämlich die Cannabis-Legalisierung und das Selbstbestimmungsgesetz. Ist das unfair, wenn man sagt, das sind die Fortschrittsgewinne der Ampelkoalition?
Ja, das ist definitiv unfair. Das sind Themen, über die viel gesprochen worden ist, die aber gar nicht so viele Menschen betreffen in Deutschland. Erstmal nehmen beide Themen niemandem etwas weg, betrifft relativ wenige Menschen. Und meine Prognose ist auch, dass wir langfristig beides behalten werden. Es ist uns gelungen, in ganz verschiedenen Bereichen kleine Schritte sozusagen der gesellschaftlichen Modernisierung und des Fortschritts zu gehen. Angefangen beim Namensrecht. Paare, die sich entscheiden möchten, einen gemeinsamen Namen zu tragen, den weiterzugeben an ihre Kinder, das ging vorher nicht. Weiter bei den Minijobs, ein wirtschaftliches Thema, wo es über Jahre hinweg normal war, dass wenn der Mindestlohn erhöht wurde, Menschen, die einen Minijob haben, einfach weniger gearbeitet haben. Und nach 10 Jahren haben wir durchgesetzt, dass der Minijob immer dann steigt, wenn der Mindestlohn steigt. Das ist für hunderttausende Menschen, die in einem Minijob arbeiten, eine Riesenentlastung und eigentlich ein absolutes Problem des bestehenden Mindestlohns, dass jemand, der das sozusagen, dass das nicht miteinander gekoppelt war. Wir haben den Bundestag verkleinert. Wir haben ein Einwanderungsgesetz mit einem Punktesystem eingeführt, nach dem Vorbild von Kanada, worüber über viele Jahre gesprochen worden ist. Wir haben im Bereich des Staatsangehörigkeitsrechts sichergestellt, dass nur Menschen, die arbeiten, auch eingebürgert werden können und gleichzeitig jemand, der hier 40 Jahre gearbeitet hat, vielleicht auch mal deutscher Staatsbürger wird. Also da gibt es ganz viele Themen und ich kann verstehen, dass Menschen mit den Augen rollen, wenn sie das hören, weil sie denken, ja, es betrifft mich nicht und es hat ja die wirtschaftliche Situation auch nicht verbessert. Deswegen war die Koalition am Ende auch kein Erfolg, weil die wirtschaftliche Situation sich im Land nicht nachhaltig verbessert hat und deswegen ist die FDP auch aus der Koalition ausgestiegen. Trotzdem hat man als Politik auch die Verantwortung, finde ich, sich mit mehreren Themen sozusagen zu beschäftigen. Und ich habe viele kleine Themen genannt, ich habe das Thema Wirtschaft genannt. Eine Sache wird doch bleiben. Es ist dieser Bundesregierung gelungen, angesichts des russischen Angriffskrieges und angesichts der größten Energiekrise, die wir in Deutschland jemals hatten, sicherzustellen, dass die Familien in Deutschland weiterhin warm durch den Winter kommen. Und dass wir keine Gasmangellage haben, in der Unternehmen der Saft abgedreht werden muss. Und ganz ehrlich, mit dieser Frage hat sich eigentlich der gesamte Ampelapparat 80-90% der Zeit beschäftigt. Den ganzen anderen Kram, Cannabis, Selbstbestimmungsgesetz, Bundestagsverkleinerung, Einwanderungsgesetz, Minijobs, Bürgergeld, Heizungsgesetz, Sachen, die gut sind, Sachen, die schlecht sind, das haben wir in der anderen Zeit gemacht. Aber in der meisten Zeit ging es um die Frage, wie kann das Land einigermaßen durch diese schwierige Zeit kommen? Und da ist viel politisches Kapital verbrannt worden, da ist viel zerschlagen worden. Aber ich glaube, wir tun uns mit Blick auf die Zukunft keinen Gefallen, wenn wir Menschen, die in Deutschland regieren, nicht realistisch bewerten. Ich glaube nicht, dass Friedrich Merz der schlechteste Bundeskanzler aller Zeiten ist. Ich glaube nicht, dass die Ampel die schlechteste Bundesregierung aller Zeiten war. Ich glaube auch nicht, dass Angela Merkel die schlechteste Bundeskanzlerin aller Zeiten war. Also hören wir auf mit diesem Fatalismus, mit diesen Superlativen, nur sozusagen immer diejenigen, die gerade am Ruder sind, schlecht zu machen. Da sind ganz viele Leute, die tun das Beste, was sie können. Und manchmal reicht es nicht, dann muss man sie halt abwählen, dann kommen andere. Aber ja, dass man so die Uhr danach stellen kann, bis gesagt wird, das ist die schlechteste Regierung aller Zeiten, das hat mich immer wahnsinnig geärgert.
Lassen Sie uns nochmal über das Ende der Ampelkoalition sprechen. Sie haben eben schon so in einem Halbsatz gesagt, und deswegen hat die FDP auch die Regierung verlassen. In meiner Erinnerung war es ja schon so, dass es da einen Eskalations-Showdown gegeben hat, bei dem dann am Ende der Bundeskanzler den Finanzminister entlassen hat, woraufhin dann 2 der 3 verbliebenen FDP-Minister gegangen sind. Einer hat dann die FDP verlassen und ist aber Minister geblieben. Das war ja schon eine wirklich dramatische Situation für diese Bundesrepublik. Glauben Sie denn, dass das die Art und Weise, wie das passiert ist, im Nachhinein ein Fehler war, weil das natürlich auch ganz viel Vertrauen ja auch für die FDP verspielt hat?
Ich glaube, es war richtig, die Koalition nicht fortzuführen, weil es bei SPD und Grünen keine Bereitschaft gab, insbesondere beim Kanzler, einen Agenda 2010-Moment zu finden. Wir hatten geglaubt, und deswegen hatte auch Christian Lindner und die FDP konkrete Vorschläge gemacht, die man jetzt, kann man gut finden oder nicht, aber er hat zumindest konkrete Vorschläge gemacht für wirtschaftliche Reformen. Wir hatten geglaubt, die SPD und das Kanzleramt verstehen, dass man mit diesem Gewurschtel nicht weiterkommt und kein wirtschaftliches Wachstum organisieren kann und deswegen es einen großen Befreiungsschlag braucht, wie die Agenda 2010. Und als sich sozusagen abzeichnete, dass das nicht kommt, war sozusagen eigentlich klar, dass diese Koalition am Ende war. Dass sie dann zum Ende gekommen ist, war, glaube ich, kein Fehler. Die Art und Weise war nicht gut und hat Politik in einem sehr schlechten Licht dargestellt, allzu spielerisch und allzu sehr an den eigenen Interessen orientiert und nicht an den Interessen des Landes. Und auch wie sich sozusagen die FDP da dargestellt hat, hat mir nicht gefallen.
Jetzt steht die FDP seit nicht ganz einem Jahr vor der Aufgabe, sich neu zu erfinden vielleicht, zumindest sich neu aufzustellen. Christian Lindner hat den Parteivorsitz abgegeben, nicht wieder kandidiert. Christian Dürr ist neuer Parteivorsitzender, vorher Fraktionsvorsitzender im Bundestag. Da kann man ja schon die Frage stellen, ist das wirklich ein Neuanfang?
Da kann man, aber man muss sich, finde ich, die Persönlichkeiten immer angucken. Und ich bin befangen, weil ich Christian Dürr kenne seit dem Beginn meines politischen Engagements und ein großer Fan von ihm bin und Unterstützer. Und ich sehe, wie er sich momentan abrackert im Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg, auch in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt, aber insbesondere in Baden-Württemberg. Und deswegen drücke ich ihm da alle Daumen. Es ist immer eine große Frage, wie man sozusagen einen Neuanfang organisiert. Und irgendjemand muss es am Ende machen. Und dass Christian Dürr sich bereit erklärt hat, dafür bin ich ihm dankbar. Und dass Christian Lindner, der uns erfolgreich in 2 Wahlen geführt hat, dann, als es beim 3. Mal nicht geklappt hat mit ihm als Spitzenkandidat, sauber sagt, so, jetzt hat es nicht geklappt, ich trete nicht wieder an. So soll das eigentlich sein in der Politik, ne? Also ich finde, man kann ihm da eigentlich keinen, man kann da beiden keinen Vorwurf machen. Und das ist ein Wechsel, wie es ihn in der Vergangenheit oft gegeben hat und wie er auch schon oft funktioniert hat. Und da kann ich kein Problem erkennen.
Ich wollte diese Personalfrage auch nur mit so einem halben Fragezeichen versehen, weil ich eigentlich über die inhaltliche Neuaufstellung und Ausrichtung der FDP lieber reden möchte. In der FDP wird ja aktuell diskutiert, ob die Partei eine Partei der, Zitat, radikalen Mitte sein möchte. Das ist ein Begriff, der im vergangenen Jahr aufgekommen ist, radikale Mitte. Sie haben aber im vergangenen Jahr auch schon vor einer Radikalisierung gewarnt. Wohin soll es denn gehen mit der FDP?
Also ich finde, wir haben in Deutschland genug Radikale. Wir haben Reichenex und Chrupallas und wie sie alle heißen. Und erlebe das sozusagen in meinem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis. Immer mehr Menschen haben das Gefühl, dass die Ränder eigentlich die politischen Debatten bestimmen und die Mitte der Gesellschaft weniger eine Rolle spielt. Und deswegen ist für mich die FDP eigentlich die Partei, die nicht radikal sein sollte, sondern die pragmatisch sein sollte, die an Reformen orientiert sein sollte und die sich mit der Veränderung des Hier und Jetzt beschäftigt. Was mit radikale Mitte gemeint ist, ist das Aufgreifen einer Frustration und einer kollektiven Depression in der Gesellschaft, die von ganz vielen politischen Akteuren unterschätzt wird. Und wenn das damit gemeint ist, dass wir mit so kleinen Reformchen nicht weiterkommen, dass wir mit politischen Ritualen der Vergangenheit mehr Verwunderung und mehr Irritation auslösen als Inspiration und zutrauen, dann kann ich den Begriff nachvollziehen und dann ist das als Arbeitstitel total okay, weil wir brauchen schon etwas radikalere Reformen. Ja, aber ich finde, in der Rhetorik und bei der Frage, wie unser politisches System sozusagen funktioniert, ist die FDP das Gegenteil einer radikalen Partei.
Aber braucht man nicht gerade in APO-Zeiten eine radikalere Rhetorik, um auch wieder wahrgenommen zu werden?
Absolut. Also man muss, das war ja 2013 bis 2017 auch so, durch kreative Aktionen, durch neue Persönlichkeiten, durch Vorschläge, die vielleicht auch mal was Neues sind, für Aufmerksamkeit sorgen. Und insofern bin ich da gar nicht dagegen. Man sollte nur nicht Dinge versprechen, die man am Ende nicht einhalten kann. Und die FDP war und ist immer eine staatstragende Partei gewesen, die ja auch in zwei Bundesländern regiert. Die FDP war über lange Zeit die Partei in Deutschland, die am längsten regiert hat. Das hat sich erst geändert, als sie 2013 aus dem Bundestag ausgeschieden ist. Mittlerweile ist die CDU die Partei, die in Deutschland am längsten regiert. Es war lange die FDP. Und deswegen ist die FDP für vieles in diesem Land mitverantwortlich und war aber auch ein Stabilitätsanker für ganz viele Entscheidungen, die in Deutschland getroffen worden sind. Ob das die Westbindung ist, ob das die deutsche Wiedervereinigung ist, das kann man viele sozusagen historische Beispiele finden. Und damit muss die FDP sich auch auseinandersetzen und identifizieren und kann sozusagen nicht als Antipartei reüssieren, weil das nicht mit ihrer Rolle im Parteiensystem passt. Dass man Dinge verändern will in der konkreten Politik im Hier und Jetzt, kann aber trotzdem heißen, dass man unkonventionelle Vorschläge macht und dass man auch ein bisschen auf radikalere Rhetorik setzt. Also das schließt sich nicht aus und das ist schon okay. Ich glaube nur, dass es in der Mitte der Gesellschaft ganz viele Menschen gibt, die frustriert sind und die sich entfremden vom politischen Betrieb, weil die Radikalen die Schrittmacher sind. Und da wünschen sich manche Menschen auch sozusagen seriöse Agenten der Mitte.
Wir haben es gerade schon angesprochen, die FDP war lange Zeit die Regierungspartei in Deutschland, muss man so sagen. Also die Partei, die an Regierung beteiligt war. Sie war eigentlich der Prototyp des Koalitionspartners, zumindest in der Bonner Republik.
In der alten Welt.
Genau, in der alten Welt. Und dann hat sich doch vieles verändert. Und Sie haben es vorhin auch schon gesagt, die beiden Male, die die FDP jetzt rausgeflogen ist aus dem Bundestag, waren immer nach der Regierungsbeteiligung. Und jetzt komme ich auf ein Zitat von Ihnen. Sie haben das in mehreren Interviews, aber auch beim Bundesparteitag in Ihrer Rede gesagt. Sie wollen nicht Mitglied einer Partei sein, einer Protestpartei sein, die jedes Mal zusammenbricht, wenn sie mit der Realität in Kontakt kommt. Das ist ja schon eine sehr markige Zustandsbeschreibung. Ich kann das total nachvollziehen, frage mich aber, wie kam das denn bei Ihnen in der Partei an? Teilt man da diese Analyse und was macht man jetzt daraus? Also das haben Sie ja im vergangenen Jahr schon mehrfach gesagt. Ist daraus eine konstruktive Diskussion entstanden?
Total. Wir diskutieren darüber sehr intensiv momentan. Ob das im Bundesvorstand ist, ob das im Zusammenhang mit dem Grundsatzprogramm ist, ob das bei Landtagswahlen ist. Also das spielt immer wieder eine Rolle. Und mir ist in dem Zusammenhang wichtig, dass dieses Thema der Regierungsbeteiligung eigentlich momentan für viele FDPler oder für viele Wählerinnen und Wähler, die vielleicht schon mal FDP gewählt haben oder darüber nachdenken, so ein bisschen wirkt wie ein Thema aus einer anderen Welt. Denn wir sind ja nicht mal im Parlament. Also eine Partei, die nicht mal im Parlament ist, die sollte ihren Erfolg nicht daran messen, ob sie eine Regierungsbeteiligung anstreben kann oder nicht. Deswegen ist das ein bisschen schief. Und mir geht es auch nicht darum, dass die FDP per se regieren muss. Mir geht es nicht darum, dass die FDP nicht auch eine gute, konstruktive, interessante Oppositionsarbeit machen kann. Mir geht es um das Selbstverständnis und mir geht es darum, ob man sich in der Radikalisierung und Polarisierung, die wir momentan in der sozusagen Gesellschaft haben, ob man sich bewusst für diese Radikalisierung und diese Polarisierung entscheidet, ob man Kulturkämpfe hochzieht, identitätspolitischer Art und kulturkämpferischer Art unterwegs ist und dabei vergisst, das Leben der konkreten Menschen vor Ort sozusagen besser zu machen. Und letzteres ist das, warum man Politik machen sollte, für meine Begriffe. Und daran sollte sich die FDP orientieren und nicht an der politischen Rhetorik, wie wir sie mittlerweile in den USA erleben. Ich möchte einfach nicht, dass unser politisches System und unsere politische Kultur so kaputt geht, wie wir das beispielsweise in den Vereinigten Staaten erleben. Ich glaube, da ist nichts Gutes dran. Es führt nicht zu guten Ergebnissen. Und deswegen muss man ein bisschen Selbstbeherrschung behalten. als jemand, der auf radikale Rhetorik setzt. Und nichts anderes habe ich auch auf dem Parteitag gesagt.
Meinen Sie denn, dass die FDP sich jetzt überlegen müsste, in welche Richtung sie geht? Also Sie haben immer gesagt, FDP ist Partei der Mitte. Nun gab es lange in der FDP ja zwei Flügel, eher linksliberal, wo man sie einsortiert, oder eher bürgerlich-liberal, wo man vielleicht ihren potenziellen Nachfolger einsortiert hat. Gibt es solche Flüge noch? Muss es die Diskussion darüber geben, oder müsste die FDP sagen, wir wollen aber eigentlich in unserer gesamten Grundausrichtung eher in eine bestimmte Richtung gehen, weil Mitte kriegen wir gar nicht mehr hin?
Also ich habe mich mit dieser Zuschreibung als linksliberal, haben Sie jetzt gesagt, oder sozialliberal, sagen andere, immer schwer getan, weil Menschen wie ich sich ja bewusst für eine Partei entschieden haben, die eine ganz starke wirtschaftliche Komponente hat. Wenn man jetzt sagt, man ist ein linksliberaler Typ und einem ist irgendwie Gesellschaftspolitik wichtig und alles andere ist einem im Grunde genommen egal, naja, da soll es vielleicht jetzt nicht bei den Grünen in Niedersachsen, die sind dann doch sehr weit links, aber es soll sozusagen grüne Verbände in Deutschland geben, wo man sich damit wohlfühlt. Wenn man sagt, mir sind Steuersenkungen wichtig und wenig Bürokratie und so, dann soll es sogar mal einen Typen gegeben haben namens Friedrich Merz in der CDU, der mal für sowas stand. Oder Carsten Linnemann hat das auch früher mal vertreten, solche Themen. Also da kann man auch in die CDU. Also wenn einem Steuersenkungen und Bürokratieabbau wichtig sind, die CDU macht das am Ende zwar immer nicht, aber die redet zumindest darüber. Wenn einem Cannabis- und Selbstbestimmungsgesetz wichtig ist, dann sozusagen kann man auch, wenn einem nur das wichtig ist, kann man auch zu den Grünen gehen. Aber wenn einem wirtschaftliche Freiheit und individuelle Freiheit wichtig ist, wenn man davon überzeugt ist, dass Gesellschaften, in denen es Menschen wirtschaftlich besser geht, aus irgendeinem Grund plötzlich anfangen, sich auch für Demokratie, für Partizipation zu interessieren, wenn man davon überzeugt ist, dass der Rechtsstaat vor Willkür schützen muss, egal ob es um persönliche Freiheiten oder wirtschaftliche Freiheiten geht, dann muss man halt sozusagen zu der einen liberalen Partei, die beides macht. Und deswegen ist die Flügellogik, wie es sie beispielsweise bei den Grünen gibt oder bei der CDU, nicht eins zu eins auf die FDP übertragbar, weil es gerade Ausdruck sozusagen der liberalen Partei in Deutschland ist, dass beides zusammengehört. Es gab früher mal zwei liberale Parteien in Deutschland, es gibt in anderen Ländern zwei liberale Parteien. Ich halte davon wenig. Ich glaube, dass die Liberalen in Deutschland in eine Partei gehören, und ich bin genauso wirtschaftsliberal, wie ich gesellschaftsliberal bin. Der Unterschied und die Diskussion, die momentan in der FDP stattfinden, ist also keine Diskussion zwischen links und rechts oder zwischen marktliberal und sozialliberal, sondern ist die Frage, will man sich an der Realität orientieren oder will man sich orientieren an einer Utopie, die man möglicherweise verspricht, auch sehr radikal verspricht, und die man dann aber in Regierungsbeteiligung aus meiner Sicht nicht umsetzen kann. Und das ist die große Frage, und da gibt es unterschiedliche Schattierungen, unterschiedliche Ausrichtungen, aber ich finde, dieses Links-Rechts-Schema beschreibt die FDP intern unzureichend.
Wenn es um ein Vorbild für erfolgreiche liberale Parteien geht, dann schauen manche in der FDP ja eher nach Südamerika und auf den Mann mit der Kettensäge. Sie verweisen gerne immer wieder auf Österreich und die Niederlande, die ja viel näher bei uns bei sind. Die Neos in Österreich sind viertstärkste Kraft im Nationalrat, habe ich nochmal nachgeguckt, mit 9,1%. Und in den Niederlanden ist der 38-jährige Rob Jetten gerade zum Regierungschef ernannt worden. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Er ist Chef der sozialliberalen Demokraten 66, D66. Bei der vorgezogenen Neuwahl der zweiten Kammer der Generalstaaten sind die mit 16,9%, muss man sich mal vorstellen, mit 16,9% stärkste Kraft geworden.
Die neue Welt.
Das ist die neue Welt. In den Niederlanden gab es ja schon immer ein bisschen mehr Parteien, und Minderheitsregierungen sind dort etablierter als bei uns. Aber so, er ist nun also der neue sozialliberale Regierungschef, den es dort gibt. Was muss sich denn, kann sich denn die FDP von diesen beiden Parteien, diesen beiden liberalen Parteien in der deutschen Nachbarschaft abschauen?
Also ich finde, dass man sich, wenn man sich mit Vorbildern aus dem Ausland beschäftigen will, dann kann man sich natürlich Javier Milei anschauen. Man muss aber wissen, dass ein Land mit 45% informellem Arbeitssektor und vor ein paar Jahren noch 300% Inflation eine andere Ausgangslage mitbringt als Länder wie Österreich oder die Niederlande, die uns kulturell und ökonomisch einfach sehr viel näher stehen. Man kann sich also Millet zum Vorbild nehmen, habe ich überhaupt kein Problem mit. Interessante Geschichte. Aber dann muss man auch zur Kenntnis nehmen, was andere liberale Parteien erfolgreich auf die Straße bringen. Und da finde ich, sind Österreich und die Niederlande spannende Beispiele. Die NEOS, das ist die liberale Partei in Österreich, regieren in einer Koalition mit Sozialdemokraten und Konservativen und schmieren trotzdem in den Umfragen nicht ab. Und sind auch eine Partei, die sozusagen für sich in Anspruch nimmt, die einzige liberale Partei zu sein. Es gibt in Österreich keine linksliberale, keine rechtsliberale Partei, sondern es gibt halt die NEOS. In den Niederlanden ist es so, dass nicht nur die D66, die Partei des neuen Ministerpräsidenten, erfolgreich ist, sondern auch die Partei des früheren Ministerpräsidenten, Mark Rutte, WWD, ist auch erfolgreich. Also die holen auch solche Ergebnisse. Die sind ein bisschen dahinter jetzt gelandet. Die regieren auch mit ihm. Genau, ganz knapp. Und das ist halt eine Partei, die ist eher so ein bisschen wie so ein bisschen der FDP eigentlich näher. Also, ja, Marktwirtschaft steht da viel mehr im Vordergrund. Aber die regieren auch die ganze Zeit, ohne sich in die Hose zu machen. Ja? Also die sozusagen machen einfach weiter und regieren jetzt auch mit den anderen Liberalen und mit den Christdemokraten, die etwas linker sind in den Niederlanden in einer Koalition. Ich glaube, man kann davon einfach lernen, dass eine positive Veränderungserzählung ein gutes Mittel gegen die gesamtgesellschaftliche Depression sein kann. Man kann den ganzen Tag darüber reden, was Geert Wilders für ein schrecklicher Typ ist. Man kann den ganzen Tag darüber reden, was Herbert Kickl für ein schrecklicher Typ ist, also der Rechtspopulist in Österreich und der Rechtspopulist in den Niederlanden. Man wird damit aber nicht so viel Erfolg haben, wie wenn man darüber spricht, was man in Bildung, in Bezug auf Wohnungsbau und in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung besser machen will. Und wenn man das mit einer charismatischen Persönlichkeit und einem positiven Effekt sozusagen verbindet, dann kann das funktionieren. Die FDP hat übrigens 2013, als sie rausgeflogen ist, die D66 eingeladen in den Bundesvorstand und hat sich von denen schulen lassen und erklären lassen, wir haben ihr Comeback damals geschafft. Die waren zwischendurch auch mal bei 2-3%. Das geht in den Niederlanden auch schnell und sind jetzt die stärkste Partei geworden bei der Wahl. Also die FDP hat sich 2013 an D66 orientiert und dann 2 zweistellige Wahlergebnisse geholt. Könnte man ja einfach auch nochmal sich angucken, was die Gutes gemacht haben. Aber wir können auch die WWD einladen. Auch die haben 2-stellige Ergebnisse und mit Mark Rutte eine sehr stabile und erfolgreiche Zeit gehabt. Gerade Niedersachsen ist den Niederlanden sehr ähnlich. Also das ist wirklich, ist ja wirklich ein Katzensprung. Wir haben sogar im Grenzgebiet Leute, die sind Mitglied bei WWD und FDP. Wir haben sogar mal einen Europaabgeordneten gehabt, Wim Schut, der Mitglied bei WWD und FDP war. Der war dann für die niedersächsische FDP im Europäischen Parlament, war aber auch WWD-Mitglied. Also wir haben mit den holländischen Liberalen einen guten Austausch, auch ein enges Verhältnis. Und wer sich Millet angucken möchte, der kann das gerne machen. Aber man kann auch mal über den Gartenzaun gucken.
Lassen Sie uns gegen Ende dieses Gesprächs nochmal auf die Eingangsfrage zurückkommen und über den Zustand der liberalen Demokratie insgesamt sprechen. Wie analysieren Sie denn da die Lage? Durch was wird die liberale Demokratie derzeit am stärksten angegriffen?
Ja, ist eine große Frage. Ich will mal versuchen, die für Deutschland zu beantworten und ein bisschen runterzubrechen auf das Leben der Menschen. Es gibt in Deutschland die beste Verfassung, die wir in diesem Land je hatten, das Grundgesetz. Und das Grundgesetz war, als es in Kraft getreten ist, 1949, ja erstmal als Provisorium gedacht und hat sich dann einen hohen Respekt bei den Menschen selbst erarbeitet. Und das war aber nicht der Text des Grundgesetzes, der diesen Respekt erarbeitet hat, sondern das war der massive wirtschaftliche Boom der 50er und 60er Jahre. Also weil es den Menschen unter der Werteordnung des Grundgesetzes immer besser ging, 50er, 60er Jahren, haben ganz viele Menschen in Deutschland sich identifiziert mit dieser liberalen Demokratie, wie sie im Grundgesetz steht. Also nicht mit irgendeiner abstrakten Idee, die liberale Demokratie, ja, wie sie in der Philosophie diskutiert wird, sondern unsere Werteordnung des Grundgesetzes fanden immer mehr Menschen gut, je besser es ihnen ging. Und jetzt haben wir eine Situation der wirtschaftlichen Stagnation, die so lange andauert wie noch nie seit Gründung der Bundesrepublik. Und das ist der Grund, warum ganz viele Menschen den Glauben an die liberale Demokratie verlieren. Man kann also über die AfD diskutieren, man kann über Rechtspopulismus diskutieren, das kann man alles machen. Ja, ich habe da auch eine ganz klare Haltung zu. Aber ein ganz großer Teil der Menschen ist für die liberale Demokratie weniger empfänglich, wenn sie sich erstmal Gedanken machen müssen über das eigene Portemonnaie und über die Frage, ob sie die nächste Rechnung bezahlen können. Und deswegen steht und fällt die Identifikation der Deutschen mit der liberalen Demokratie, ob uns das gefällt oder nicht, mit wirtschaftlichem Wachstum. Und das ist eine Frage, die müssen wir lösen. Wenn jeden Tag in Niedersachsen Industriearbeitsplätze verloren gehen, kann ich noch so viele Förderprogramme für Demokratie auflegen. Das beste Förderprogramm wäre, dass Menschen ihren Arbeitsplatz behalten und neue Arbeitsplätze entstehen. Das würde ich sagen, ist die große, sozusagen in Deutschland spezifische Krise der liberalen Demokratie. Das zweite ist, dass der Staat nicht die Ergebnisse befördert, für die man ihn bezahlt. Also wir haben ein Preis-Leistungs-Verhältnis-Problem beim Staat. Die Leute haben das Gefühl, da kommt nicht genug rum. Und ich meine auch, dass wir einen weltweiten Trend in Richtung autoritärer Herrschaft haben, wo sich Rechtspopulisten, Autokraten und Diktatoren verbünden, um diese Situation auszunutzen. Und das kommt alles zusammen und führt dazu, dass wir in einer spannenden Zeit leben.
Nun konnte man in den vergangenen Jahren in Land und Bund beobachten, wie die Regierungen versuchen, die Institutionen der liberalen Demokratie stärker zu schützen. So erstmal der Titel. Also Regeln festzuschreiben, fester zu schreiben oder umzuschreiben, um eine mögliche politische Einflussnahme durch eine immer stärker werdende AfD zu verhindern in der Zukunft. Das haben wir beim Bundesverfassungsgericht erlebt. Wir diskutieren hier im Land beim Staatsgerichtshof darüber. Und es gab auch gerade Änderungen bei der Kontrolle der Aufsicht, der parlamentarischen Aufsicht des Verfassungsschutzes, wo man gezielt dafür gesorgt hat, dass die AfD diesem Gremium nicht mehr angehört. Meine Sorge, wenn ich solche Bestrebungen sehe, ist immer, dass wir mit den Versuchen, die Institution der liberalen Demokratie zu schützen, eigentlich die liberale Demokratie kaputt machen. Dass wir den Glauben an die Institution und an die Freiheit und an die Demokratie einschränken, dadurch, dass wir da Sonderregeln aufstellen. Im Prinzip ja so eine Lex AfD. Teilen Sie das? Oder meinen Sie, das sind gute, wichtige Maßnahmen?
Ich habe da einen differenzierten Blick drauf. Ich glaube, dass bestimmte Maßnahmen richtig sind, wie zum Beispiel die stärkere Verankerung der Regeln über das Bundesverfassungsgericht im Grundgesetz. Das war eine Entscheidung, die ja nach dem Scheitern der Ampelkoalition noch vom alten Bundestag mit einer großen Mehrheit zusammen mit CDU, CSU beschlossen worden ist. Sonst hätten wir das gar nicht hingekriegt, weil wir die Verfassung ändern mussten. Und das ist schon sozusagen ein großer Schritt gewesen, weil das Bundesverfassungsgericht, ähnlich wie das Grundgesetz, am Anfang gar nicht so gedacht war. Das hat sich erst selber diesen Status erarbeitet. Und ganz viele Menschen in Deutschland sagen bei der Frage, welchen Institutionen vertrauen sie? Also die Parteien kann man in der Pfeife rauchen, die Presse auch und viele andere auch. Aber das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, die am Ende sorgen die dafür, dass die liberale Demokratie oder dass hier die Regeln noch eingehalten werden. Das war auch nicht immer so, sondern das haben die sich selber erarbeitet, weil die sehr unabhängig agiert haben und weil Leute, die von der CDU dahin geschickt worden sind, zwei Monate später gesagt haben, das ist ein Gesetz von der CDU, das ist Mist. Das kannst du so nicht machen. Also die haben sich eine geistige Unabhängigkeit erarbeitet, die sozusagen einmalig ist. Es gab es vorher nie sowas in Deutschland. Und weil die sich das selber erarbeitet haben, steht das nicht im Verfassungstext. Und das haben wir aber jetzt da reingeschrieben, zum Beispiel, dass man da nur einmal hingewählt werden kann und nach 12 Jahren, das ist ja Wahnsinn, 12-jährige Amtszeit, ja, aber dann ist halt Schluss. Man wird einmal hingewählt, ist 12 Jahre da und dann ist finito. Das schützt deren Unabhängigkeit und das ist unabhängig von der AfD sozusagen richtig, das da reingeschrieben zu haben. Ich glaube aber, dass man durch allzu viele Änderungen, die sozusagen orientiert sind an der AfD, bei der Bevölkerung den Eindruck erweckt, dass man sich vom Wahlergebnis entkoppeln möchte als demokratisches System. Also immer mehr Menschen wählen AfD. Das darf man aber bei der Zusammensetzung von bestimmten Institutionen nicht merken. Und dieser Impuls ist ein Problem, weil der natürlich mit Demokratie und Volkssouveränität relativ wenig zu tun hat. Ich kann verstehen, dass diese Institutionen geschützt werden. Ich war selber über die zweite meiner beiden Legislaturperioden im Bundestag Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium und ich kann nur sagen, also wenn die AfD da gesessen hätte, dann hätten wir auch gleich einen Livestream nach Moskau machen können. Dann braucht man sozusagen bestimmte Dinge nicht mehr geheim besprechen. Das heißt, ich verstehe, warum die Parteien in Niedersachsen das machen. Trotzdem habe ich ein ungutes Gefühl dabei, das institutionelle Setting an der AfD zu orientieren. Und deswegen kann ich die Frage nicht pauschal beantworten, sondern will einfach sozusagen als vielleicht Richtschnur mitgeben, man kann unsere liberale Demokratie, so wie sie im Grundgesetz steht, nicht begreifen als neutrales System, weil das wurde erdacht von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes als Gegenprogramm zum Nationalsozialismus. Das sind also Sachen eingebaut, die sich immer selbst verteidigen werden. Es gibt ein Parteiverbotsverfahren. Ich bin gegen ein Parteiverbotsverfahren, gegen die AfD, aber es gibt dieses Instrument. Man kann Parteien beobachten vom Verfassungsschutz. Das ist ja, gibt es ja in keinem anderen Land der Welt. Das ist ja absurd eigentlich, ja, dass das sozusagen überhaupt geht. Das geht nur, weil das Grundgesetz das Gegenentwurf zum Nationalsozialismus ist. Das heißt, unser Grundgesetz ist nicht neutral. Das wird sich mit Zähnen und Klauen verteidigen gegen Rechtspopulisten, Rechtsextremisten. Aber man kann unsere Demokratie, unsere liberale Demokratie des Grundgesetzes, nicht auf die Dauer gegen eine Mehrheit der Bevölkerung verteidigen. Das wird nicht gehen. Und deswegen ist auch die Auseinandersetzung mit der AfD und die Auseinandersetzung mit dem darüber hinausgehenden Trend zum Rechtsextremismus und zum Autoritarismus eine, die in der Gesellschaft und an der Wahlurne geführt werden muss. Also alle diese Maßnahmen, manche sind richtig, manche sind falsch, alle diese Maßnahmen bringen nicht so viel wie die Auseinandersetzung an der Wahlurne und sozusagen im Diskurs, weil man in einer Demokratie die Demokratie nicht auf die Dauer gegen die Mehrheit der Bevölkerung schützen kann. Also wenn sozusagen, wir haben da jetzt Regeln festgeschrieben, wie das Bundesverfassungsgericht zustande kommt, ja, wenn die AfD irgendwie mehr als ein Drittel der Sitze im Bundestag hat, dann kriegt man das noch hin, dass da sozusagen die AfD die Institution nicht kapert. Aber wenn sie mehr als 50% der Sitze hat, dann geht das eben irgendwann nicht mehr. Und das ist sozusagen die Lage, in der wir sind. Und deswegen müssen sich mehr Menschen mit der Frage beschäftigen, in was für einem Land will ich eigentlich leben, in was für einer Demokratie will ich eigentlich leben, und dürfen das nicht irgendwelchen Politikern überlassen, sondern müssen sich selber mit dieser Frage beschäftigen. Und das kann man nicht wegdelegieren, das Thema.
Herr Kuhle, man merkt, da ist noch viel politisches Feuer bei Ihnen. Sie sind noch leidenschaftlicher Politiker, auch wenn Sie sich jetzt erstmal aus der ersten Reihe der Partei zurückziehen. Aber Sie sind ja noch jung, sind 37, ja. Und da geht ja vielleicht noch was. Wann können wir denn titeln vom Konstantin Kuhle Comeback?
Oh, das, also ob man das überhaupt titeln kann, weiß ich nicht. Und weil ich gar nicht weiß, ob man das titeln kann, kann ich natürlich erst recht nicht sagen, wann.
Wir werden es weiter im Blick behalten. Für heute danke ich Ihnen erstmal für dieses Gespräch.
Vielen Dank für das Interesse.
Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.